Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Detlef Karg. Ein Wochenende im Zeichen der SPD war das, aber die Partei und ihr Kurs werden auch die Schlagzeilen der kommenden Tage und Wochen, vielleicht sogar Monate bestimmen. Darin sind sich alle Beobachter einig. Wir berichten gleich ausführlich über das Ende des Parteitags und den bisherigen Stand der Reaktionen aus der Union. Im Inland beschäftigt uns zudem der Tod eines Augsburgers, der gestern von einer Männergruppe angegriffen und gestorben war. Es gab erste Festnahmen. In Hongkong fand erneut eine Massendemonstration statt und wir beschäftigen uns etwas ausführlicher mit den Antisemitismusvorwürfen gegen den Labour-Spitzenkandidaten Jeremy Corbyn. Die SPD geht aufs Ganze, nicht nur im Kurs innerhalb der Großen Koalition. Auch in der Partei dürften sich neue Gräben auftun zwischen Linken und Realpolitikern. Und so wird der Aufbruch, den die SPD anstrebt, wohl eher in zahllose neue Konflikte führen. Martin Zagatta war für uns in Berlin. Hier ist sein Bericht.
Wir sind Aufbruch, ruft Saskia Esken zum Abschluss in den Saal. Nur wohin? Raus aus der Großen Koalition oder doch nicht? Das hat auch Walter Borjans heute noch offen gelassen.
Es ging uns darum, dass wir unser Profil wiederfinden, dass wir unser Profil stärken.
Nur höflicher Applaus, den Eskabos, wie das neue Führungsduo der SPD von Gegnern schon spöttisch genannt wird, den Eskabos ist es schwer gefallen, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Auch heute, als sich die Delegierten zum Abschluss des dreitägigen Treffens noch für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer ausgesprochen haben, um etwa Schulen und Kitas zu finanzieren. Mit der Union allerdings wird das nicht zu machen sein. Das weiß auch Saskia Esken, die als ausgewiesene GroKo-Gegnerin an die SPD-Spitze gewählt worden ist.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages allerdings ist zum Leidwesen der GroKo-Gegner keine Rede mehr. Stattdessen soll der Fortbestand der Koalition nun von Gesprächen mit der Union abhängig gemacht werden. Von Nachbesserungen, die mehr Klimaschutz beinhalten, mehr Investitionen und eine Anhebung des Mindestlohnes. Zu alter Stärke zurückfinden will die SPD, indem sich der Berliner Parteitag jetzt ganz ausdrücklich von der in den eigenen Reihen so umstrittenen Reformpolitik von Gerhard Schröder losgesetzt gesagt hat, Hartz IV soll verschwinden und durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden.
Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt.
Mit dem Bürgergeld soll das Vermögen von Arbeitslosen nur noch in abgeschwächter Form überprüft werden. Sanktionen bei Pflichtverletzungen sind nicht völlig abzuschaffen, sollen aber entschärft werden. Außerdem vorgesehen eine Kindergrundsicherung und bei der Pflege soll der Eigenanteil gedeckelt werden, auch mit einer Pflegevollversicherung. Alles in allem Forderungen, die, so Walter Borjans, an Geld nicht scheitern dürften.
Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Und das gilt auch, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht irgendwo umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse.
Recht unverhohlene Kritik damit auch an der Politik des eigenen, des sozialdemokratischen Finanzministers Olaf Scholz. Ausgesprochene GroKo-Kritiker sind dennoch unzufrieden, auch Hilde Mattheis, die Sprecherin der Partei Linken.
Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht noch mal 2 Jahre rumwürgen dürfen, sondern jetzt raus. Dann kann man wieder anfangen, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das funktioniert nicht in der Großen Koalition meines Erachtens, wenn man nebenher Regierungsarbeit machen muss und dort kompromissbereit sein muss, natürlich. Und da von Kompromiss zu Kompromiss geht und die Konturen verwischt, da kann die Partei noch so dolle Sachen beschließen, das interessiert niemanden.
Abzusehen ist allerdings, dass die deutlich nach links gerückte SPD-Führung mit den nun anstehenden Gesprächen mit der Union auch die eigenen Regierungsmitglieder unter Druck setzt. Schon durchzuhören, wie die Umweltministerin Svenja Schulze jetzt den Wirtschaftsminister angeht.
Wir müssen Altmaier und Konsorten endlich noch mehr entgegensetzen.
Ob das Bündnis mit der Union so noch lange Bestand hat, bleibt ungewiss. Der Ton in der Koalition aber, der könnte nach diesem Parteitag noch deutlich rauer werden.
Martin Zagatta berichtete aus Berlin. Gestern noch, da hatte Friedrich Merz in einer Rede die SPD als Selbsthilfegruppe Kühnert verspottet. Das ist immer gut für Schlagzeilen, hilft aber in den anstehenden Debatten nur bedingt. Auch wenn Merz damit vielen, sicher auch in der SPD, aus dem Herzen spricht. Heute haben sich vermehrt jene geäußert, die in der Union auch Ämter bekleiden. Der Tenor, weitermachen will man mit den Sozialdemokraten, aber nicht um jeden Preis. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich darum schon sehr bald mit dem neuen Führungsduo der SPD treffen. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Auch nach dem Parteitag der SPD scheint in der Union in Teilen noch Ratlosigkeit zu herrschen. Geht es mit der Großen Koalition nun bis zum Ende der Legislatur weiter oder nicht? Nein, Klarheit, die habe man über diese Frage nicht, sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion Ralf Brinkhaus im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Sind Forderungen aufgestellt worden, das ist für einen Parteitag normal. Das Ganze ist verknüpft worden mit dem Fortbestand der Koalition. Und insofern denke ich mal, dass da noch sehr viel Gesprächsbedarf sein wird, was nicht gut für das Land ist, weil wir brauchen jetzt klare Verhältnisse.
Es sei nicht akzeptabel, so Brinkhaus weiter.
Dass alle 4 Wochen jetzt die Große Koalition ihre Bilanz einem SPD-Parteivorstand vorlegen muss und dann entschieden wird, machen wir weiter oder nicht. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir im Nachgang des Parteitages auch sehr, sehr schnell eine Klarheit darüber kriegen, wie wir weitermachen.
Ganz Ähnliches ist auch von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu hören. In der Bild am Sonntag sagte sie, sie hätte sich ein wirklich klares Signal des SPD-Parteitags zur Fortsetzung der Großen Koalition gewünscht. Die CDU sei bereit zu regieren. Und zwar auf Grundlage des Koalitionsvertrags. Ihre Partei sei vertragstreu und das erwarte sie auch von der SPD-Führung. Bedingungen nach dem Motto, wenn das nicht kommt, dann gehen wir, akzeptiere ich nicht, lässt die CDU-Vorsitzende die SPD wissen. Auch der Vorsitzende der Jungen Union verweist auf das bereits Beschlossene. Die Union habe mit der SPD einen Koalitionsvertrag über 4 Jahre geschlossen. Das sei die Grundlage der Zusammenarbeit, sagte JU-Chef Tilman Kuban. Ein großer Teil des Koalitionsvertrages sei bereits umgesetzt worden, andere Teile seien noch umzusetzen. Weitere Zugeständnisse an den Juniorpartner in der Koalition kämen einer Verfälschung des Wählerwillens gleich, meint Kuban. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet signalisiert zumindest in Teilen Spielraum für Verhandlungen. So kann er sich offenbar vorstellen, dass es beim CO2-Preis nochmal zu einer Änderung kommt. Und zwar im Rahmen der Verhandlungen zwischen Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsausschuss, wo es eigentlich vor allem um die steuerlichen Fragen im Klimapaket, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale, geht. Das Klimapaket müsse nicht aufgeschnürt werden, denn es liege in Teilen aufgeschnürt auf dem Tisch des Vermittlungsausschusses. Es bedürfe noch der Zustimmung der Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt seien, sagte Laschet in der Welt am Sonntag. Er weise aber auch darauf hin, dass im Bundesrat auch die SPD-Ministerpräsidenten dagegen waren, erneut den CO2-Preis zu verhandeln, der vor allem Mieter, Rentner, Bezieher kleiner Einkommen und Pendler träfe, die auf Mobilität angewiesen seien, so Laschet. Und fügte an, ich überblicke derzeit nicht, wie hoch sich die SPD die CO2-Preisbelastung für die Bürger wünscht. Anderes lehnt der CDU-Politiker ab, zum Beispiel einen Nachtragshaushalt für zusätzliche Investitionen. Es hätte kabarettistische Züge, eine Woche nach einer Haushaltsverabschiedung über einen Nachtragshaushalt zu diskutieren. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gibt sich, den Fortbestand der Großen Koalition betreffend, vorsichtig positiv. Dass sich die SPD für ein Signal der Vernunft entschieden habe und damit für den Verbleib in der Regierungsverantwortung, halte er für eine kluge Entscheidung. Bei dieser Bewertung dürfe man allerdings die neuen klaren Linksbewegungen der SPD nicht übersehen, die zu Belastungen in der Koalition führen könnten. Zum Beispiel sei die Forderung nach einer Grundgesetzänderung zur Abschaffung der Schuldenbremse vollkommen abwegig, sagte Dobrindt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Und zu diesem Thema hören Sie auch unseren Abendkommentar hier um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Wir bleiben im Inland. Augsburg gestern. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird ein Mann totgeschlagen. Noch sind die Umstände unklar. Seine Frau steht unter Schock und konnte bisher nicht aussagen. 2 Tatverdächtige der 7-köpfigen Gruppe junger Männer wurden heute gefasst. Beate Bastian beginnt ihren Bericht in der Augsburger Fußgängerzone.
Tja, Trauer, Mitgefühl, das ist schon heftig. Ich bin im Gebet mit den Menschen verbunden, von den Angehörigen, war gerade im Gottesdienst. Das war auch ein Thema und ich hoffe, dass sie Trost finden und Kraft finden und dass sie Menschen finden, die ihnen beistehen.
In der Nähe des Tatorts werden immer wieder Blumen abgelegt, Lichter angezündet, im Stillen ein Gebet gesprochen.
Ich finde es ganz toll, dass Menschen so viel geben, Demut haben und für andere geben. Und ich finde es schön, wenn viele es anschauen und dann ein gutes Beispiel sind.
Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Griebel drückte sein Mitgefühl bereits am Samstag in den sozialen Medien aus. Auf Facebook schreibt er, die Gewalttat ist bestürzend und macht fassungslos. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger übermittelte sein tiefes Beileid den Angehörigen per Twitter und verurteilte die Tat aufs Schärfste. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer meldete sich in der BR-Sendung Sonntagsstammtisch zu Wort.
Was mich wirklich aufgewühlt hat, ist, dass in Augsburg ein friedfertiger Bürger totgeschlagen wurde. Schlichtweg totgeschlagen wurde. Sowas wühlt mich auf.
Was genau am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt geschah, darüber gibt es nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse. Allerdings wurden inzwischen zwei Jugendliche festgenommen. Bei dem einen mutmaßlichen Täter, der den Feuerwehrmann in der Augsburger Innenstadt zu Boden geschlagen hat, handelt es sich offenbar um einen 17-Jährigen mit mehreren Staatsangehörigkeiten, darunter auch der Deutschen. Und auch der zweite Festgenommene ist offenbar ein 17-jähriger Jugendlicher mit südeuropäischer Staatsangehörigkeit. Beide haben ihren Wohnsitz in Augsburg und sind offenbar bereits Polizei bekannt. Zur Ergreifung der Männer habe die intensive Ermittlungsarbeit der eigens eingeführten Sonderkommission beigetragen, so Polizeisprecher Markus Trieb.
Samstag wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe durch die Kriminalpolizei Augsburg eingerichtet. Diese hat intensiv nach den Tätern und nach den Tatverdächtigen ermittelt. Durch interne Ermittlungen und durch die Erlangung und die Auswertung von Bildmaterial gelang es nun, weitestgehend alle 7 Gruppenmitglieder zu identifizieren.
Es werde weiter nach den anderen 5 Männern aus der Tätergruppe gefahndet. Man wolle aber keine näheren Angaben dazu machen, um die polizeilichen Maßnahmen nicht zu gefährden, heißt es. Morgen sollen die beiden festgenommenen Jugendlichen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt werden. Dann wird entschieden, wie es weitergeht. Auch eine offizielle Pressekonferenz wurde nun für Montag angesetzt. In der Stadt Augsburg herrscht weiterhin große Anteilnahme und eine gewisse Zuversicht.
Trauer und Entsetzen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass das aufgeklärt wird.
Viele Bürger glauben, man werde auch die anderen Täter am Ende finden und zur Rechenschaft ziehen.
Aus Augsburg war das Beate Bastian. Ein halbes Jahr nach Beginn der offenen Proteste in Hongkong sind heute erneut Hunderttausende Menschen gegen die Regierung der Sonderverwaltungszone und für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Der größte Protestmarsch seit vielen Wochen verlief, und das ist eine beruhigende Nachricht, weitgehend friedlich. Aus Hongkong, Ruth Kirchner.
Stundenlang halten die Rufe, kämpft für die Freiheit und steht zu Hongkong durch die Straßen der 7-Millionen-Metropole. Viele Demonstranten hielten Schilder mit ihren Forderungen hoch, einige schwenkten amerikanische oder britische Fahnen. Es war der größte Demonstrationszug seit vielen Wochen, organisiert von der Civil Human Rights Front, die für friedliche Proteste eintritt. Sie sprach am Abend von rund 800.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf 183.000. Der Protestmarsch war von den Behörden erlaubt worden, wurde aber von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Wir müssen die Freiheiten Hongkongs verteidigen, sagte dieser 55-jährige Ingenieur. Man kann ja jetzt schon sehen, dass Hongkong immer mehr wie das kommunistische China wird. Wir sind gegen die Regierung, so dieser 22-jährige Student, der wie die meisten Demonstranten eine Gesichtsmaske trug. Die Regierung ignoriert uns, geht auf unsere Forderungen nicht ein, reagiert einfach nicht. Nach wie vor bestehen die Hongkonger Demonstranten auf ihrem Schlachtruf. 5 Forderungen, keine weniger. Eine dieser Forderungen ist bereits erfüllt. Das umstrittene Auslieferungsgesetz, das die Überstellung von Verdächtigen nach Festlandchina erlaubt hätte, ist seit September vom Tisch. Dieser Gesetzentwurf hatte vor 6 Monaten die Massenproteste ausgelöst. Darüber hinaus fordern die Demonstranten nach den teils schweren Zusammenstößen der letzten Monate auch eine Untersuchung der Polizeigewalt. Eine unabhängige Untersuchung der Polizei einzuleiten, das ist jetzt das Wichtigste, sagte dieser Student, der sein Gesicht komplett unter einem schwarzen Tuch verborgen hatte und wie viele Demonstranten ganz in Schwarz gekleidet war. Vieles andere hänge mit der Polizeigewalt zusammen. Die andere zentrale Forderung, allgemeine und freie Wahlen. Denn wer den Posten des Regierungschefs in Hongkong bekommt, hängt bislang maßgeblich von der chinesischen Führung in Peking ab. Nur die Vertretungen in den 18 Bezirken werden wirklich demokratisch gewählt. Dass das demokratische Lager bei den Bezirkswahlen vor 2 Wochen einen deutlichen Sieg errungen hatte, war für Regierungschefin Carrie Lam eine schwere Schlappe. Dennoch lehnte sie weitere Zugeständnisse an die Protestbewegung ab. Dass nun, 6 Monate nach Beginn der Demonstrationen, wieder Hunderttausende auf die Straße gingen, um ihren Forderungen erneut Nachdruck zu verleihen, dürfte Lam wie auch der chinesischen Führung deutlich machen. So schnell gibt die Protestbewegung nicht auf.
Die Hongkonger bleiben dran, soweit dieser Bericht von Ruth Kirchner. Wieder ist es geschehen. Ein Großbrand in einer Fabrik in Neu-Delhi kostete mindestens 43 Menschen das Leben. Geschehen ist dies vor allem deshalb, weil sie, wie viele andere ungelernte Arbeiter in dem Land, sich keine Wohnung, geschweige denn ein Zimmer leisten können. Darum schlafen viele dieser Arbeiter in den Fabriken, in denen sie arbeiten, oft auf dem Fußboden. Dieser Schlaf endete nun tödlich, wie Silke Dietrich uns schildert.
Die Gasse war so eng, dass die großen Löschfahrzeuge nicht hineingepasst hatten. Die Feuerwehrleute mussten aus 100 Metern Entfernung die Flammen löschen. Die Videos der Nachrichtensender in Indien zeigen das völlig verkohlte Gebäude. Es liegt in einer dunklen Gasse. Kabel hängen in dicken Knollen von den Hausfassaden ab. Tausende Menschen leben hier dicht an dicht. Es gibt unzählige solcher Orte in der Hauptstadt Neu-Delhi. Und oft werden mittendrin einfach Betriebe installiert und viele von ihnen sind illegal. Die Menschen, die dort arbeiten, kommen aus indischen Dörfern in die Stadt, um Arbeit zu finden. Weil sich die Tagelöhner oft keine Wohnung leisten können, schlafen sie in der Nacht dort auf dem Fußboden, wo sie am Tage arbeiten. So soll es auch bei der Fabrik gewesen sein, die heute früh in Flammen aufgegangen ist. Viele Leute in dem Haus sind gar nicht erst aufgewacht, als das Feuer ausgebrochen ist, erzählt ein Nachbar der Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Opfer seien in der Tat erstickt. Das bestätigt auch die Polizei von Neu-Delhi. Andere sind verbrannt, einige sind aus dem Gebäude gesprungen. Die Toten und Verletzten sind nun in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht worden. Davor stehen unzählige Journalisten und Angehörige. Rund 30 Leute aus meinem Dorf sollen in dem Haus gewesen sein, erzählt Mohammad Asif in einem Video von Reuters. Sie sind mit Krankenwagen hierher gebracht worden. Es gibt noch viele offene Fragen, die die Menschen in der Nachbarschaft umtreiben. Handelt es sich um eine legale Fabrik in dem Wohngebiet? Fehlten Notausgänge? Und sind die Sicherheitsstandards in dem Gebäude überhaupt eingehalten worden? Imran Hussain, ein Kabinettsmitglied aus Neu-Delhi, ist wie viele andere Politiker heute früh gleich zum Unfallort hingefahren und versucht, die Nachbarn zu beruhigen. Was auch immer hier in dem Betrieb produziert wurde, wir müssen noch klären, ob die Besitzer eine Lizenz dafür hatten. Wir werden das bis ins kleinste Detail untersuchen und Maßnahmen ergreifen gegen die, die das verschuldet haben. Viele Politiker sprechen den Angehörigen ihr Beileid aus und sie versprechen, Entschädigungen zu zahlen. In wenigen Wochen wird in Neu-Delhi gewählt. In Indien kommt es recht häufig zu Brandkatastrophen. Bau- und Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten. Im Februar dieses Jahres starben 17 Menschen bei einem Feuer in einem 6-stöckigen Hotel in Neu-Delhi. Es war auf dem Dach ausgebrochen, in einer Küche, für die es keine Genehmigung gab.
Soweit der Bericht von Silke Dietrich. Der britische Wahlkampf liegt in den letzten Zügen und alle Seiten versuchen offenbar noch ein wenig schmutzige Wäsche zu waschen. Vielen Briten gilt die Wahl ohnehin als Entscheidung zwischen Armut und Elend und es bleibt unklar, ob die Lähmung des Landes mit der Wahl endet und der Brexit nun kommt oder vielleicht am Ende doch nicht. Die Konservativen um Boris Johnson liegen in Umfragen vorn. Labour konnte immerhin ein wenig aufholen. Beide sehen sich nun im Schlussspurt Vorwürfen ausgesetzt. Jeremy Corbyn etwa soll Antisemitismus in seiner Partei dulden. Johnson hingegen wird Rassismus vorgeworfen, da er etwa in einem Magazinartikel im vergangenen Jahr muslimische Frauen mit Gesichtsschleier als Briefkästen bezeichnet hatte. Mein Kollege Jörg Münchenberg ist derzeit in London und beobachtet das Geschehen. Herr Münchenberg, fangen wir mal mit Labour an. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Also die Vorwürfe, Herr Karg, die begleiten Jeremy Corbyn, den Führer von Labour, eigentlich seit seinem Amtsantritt, also seitdem er Labour-Chef geworden ist, 2017 war das. Und der Hauptvorwurf lautet eigentlich immer so, dass jüdische Mitbürger seien in der Partei nicht ausreichend geschützt. Das ist der eine Punkt. Und es gäbe auch immer wieder antisemitische Äußerungen von Parteimitgliedern, die dann nicht hartnäckig genug verfolgt werden würden. Brisant aus Sicht von Labour war die Tatsache, dass der Oberrabbiner der einflussreichsten jüdischen Gemeinde hier in Großbritannien Ende November, das war also 2 Wochen vor den Wahlen, einen offenen Brief veröffentlicht hat. Der Tenor, der Antisemitismus habe sich in der Labour-Partei festgesetzt. Das breite sich wie ein neues Gift in der Partei aus. Und auch die Jewish Labour Movement, also eine parteiinterne Gruppierung, hat inzwischen angekündigt, dass man eben nicht mehr die gesamte Partei im Wahlkampf unterstützen werde, sondern nur noch ausgesuchte Kandidaten. Das war natürlich aus Sicht von Labour verheerend. Das hat diese Vorwürfe natürlich auch verstärkt. Und Jeremy Corbyn hat das immer wieder auch mit Vehemenz zurückgewiesen, erst letzt am Freitagabend in dem 2. TV-Duell gegen Boris Johnson. Aber er hat sich zum Beispiel auch geweigert, bei einer Befragung durch den BBC-Haudegen Andrew Neil sich für den Antisemitismus in der Partei zu entschuldigen. Das war sicherlich taktisch auch ein Fehler. Also der Vorwurf des Antisemitismus, der begleitet Corbyn die ganze Zeit. Und das ist sicherlich jetzt auch eine Hypothek bei den Wahlen.
Hm. Vielleicht eine etwas platte Frage, aber Labour ist ja Teil der sozialdemokratischen Parteienfamilie. Wir bringen ja Sozialdemokraten gerade hier in Deutschland auf gar keinen Fall in Verbindung mit Antisemitismus.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, unter Corbyn hat Labour ist unglaublich weit nach links gerutscht. Und zum Beispiel außenpolitisch hat man sich natürlich auch bei der Zwei-Staaten-Lösung für Israel, für die Palästinenser, sehr oft auch auf die Seiten der Palästinenser gestellt. Und da ist natürlich das eine sehr gefährliche Grauzone, da wird dann auch sehr schnell eben der Vorwurf des Antisemitismus daraus entwickelt, dass das eine, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch tatsächlich klare Äußerungen und Anfeindungen gegen Juden. Und wie gesagt, wenn der Oberrabbiner hier auch öffentlich Stellung bezieht, dann hat das natürlich schon enormes Gewicht.
Das scheint ganz speziell zu sein, laut der BBC. Ich habe mich mal schlau gemacht, soll es sogar Holocaust-Leugner in Labour geben? Eigentlich auch eine ganz abwegige Vorstellung. Ist da was bekannt geworden?
Das stimmt, aber wie gesagt, es ist, also Corbyn versucht hier schon immer wieder vehement auch, er sagt, die Partei hat viel getan, es gibt interne Parteigremien, die dann eben auch solche Fälle aufarbeiten und das sind aber Tausende mittlerweile und diese Gruppierung der Juden innerhalb von Labour hat jetzt gesagt, ja, es sind viele dieser Fälle aufgearbeitet worden, aber es gibt zum Beispiel immer noch 900 Fälle, die offen sind, also auch da kann Labour diesen Vorwurf nicht wirklich entkräften.
Und wie schaut es bei den Tories aus? Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, diese Rassismusvorwürfe, die da so ein bisschen mitschwingen gegen Muslime und so weiter und so fort. Schadet das Johnson?
Das hat natürlich auch, das schadet ihm natürlich schon, auch bei, sicherlich bei bestimmten Wählergruppen. Sie haben das Zitat bei den Muslimen, haben Sie schon erwähnt, die er als Briefkästen bezeichnet hat. Aber eben, es gibt auch latente Frauenwitze bei den Konservativen. Also sicherlich ein Punkt, der den Tories schaden wird. Und man muss eben auch wissen, gerade es gibt ja noch sehr viele unentschlossene Wähler. Und die größte Gruppe darin wiederum sind Frauen. Die sind dann, könnten am Ende tatsächlich entscheidend sein, auch bei den Wahlen. Und da helfen solche Äußerungen, wie sie Boris Johnson gemacht hat, sicherlich nicht.
Jörg Münchenberg war das mit den letzten Zuckungen im britischen Wahlkampf. Vielen Dank nach London. Nordkorea hat nach eigenen Angaben auf einer Satellitenstartanlage, so heißt es, in einer kargen Mitteilung einen wichtigen Test durchgeführt. Dabei ist bekannt, dass auf dieser Startanlage in Sohae immer wieder ballistische Raketen getestet worden sind. Die USA und Südkorea kritisierten naturgemäß diese Aktion. Katrin Erdmann.
Der sehr wichtige Test ist nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA erfolgreich gewesen und hat, Zitat, eine wichtige Bedeutung für das Zentralkomitee der nordkoreanischen Arbeiterpartei und er wird die strategische Position der Demokratischen Volksrepublik schon bald verändern. Was getestet wurde, ist bisher unklar. Der Test sei bereits gestern auf der Satellitenstartanlage Sohae erfolgt. Der Ort im Nordwesten Nordkoreas ist auch als Tongchang-ri bekannt. Das kommunistische Land hatte vor gut einem Jahr erklärt, die Raketenabschussstation aufzugeben. Doch bereits im Mai dieses Jahres gab es Berichte, die Arbeiten würden wieder aufgenommen. Dass Nordkorea derzeit eher an Auf- statt Abrüstung denkt, zeigt auch die Äußerung seines Vertreters bei den Vereinten Nationen. In einer aktuellen Stellungnahme heißt es dort, man müsse keine länglichen Gespräche mit den USA führen und die Denuklearisierung sei vom Tisch. Nordkorea hat den USA ein Ultimatum bis Ende des Jahres gesetzt, um über die atomare Abrüstung und vor allem die Aufhebung der Sanktionen zu verhandeln. Doch seit Monaten geht es keinen Schritt voran. Im Gegenteil, für Nordkorea fällt in diesen Wochen eine weitere wichtige Einnahmequelle weg. Bis zum 22. Dezember müssen gemäß der UN-Sanktionen alle nordkoreanischen Arbeiter aus anderen Staaten abgezogen werden. Der japanische Sender NHK berichtet, dass es deshalb vermehrt Flüge zwischen dem russischen Wladiwostok und Pjöngjang gebe.
Soweit Katrin Erdmann und bei mir im Studio ist nun Astrid Rawohl aus unserer Sportredaktion mit ganz viel Bundesliga am Anfang.
Ja, das hatte sich der erste FC Köln sicherlich heute anders vorgestellt. Statt der erhofften Wende unter Trainer Markus Gisdol verlieren die Domstädter nämlich das ungleiche Aufsteigerduell beim ersten FC Union Berlin. Stefanie Batschik berichtet.
Aufsteiger schlägt Aufsteiger. Der erste FC Union gewinnt mit 2:0 gegen den ersten FC Köln. Am Ende auch in der Höhe verdient. Dabei waren die Kölner in der ersten halben Stunde die präsentere, die zweikampfstärkere Mannschaft. Sie haben nichts draus gemacht und nach einem Eckball in der 33. Minute ging Union dann in Führung. Von rechts geschlagen von Christopher Trimmel. Der Kopfball von Sebastian Andersson in der Mitte. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Köln versucht's und Union trifft. Gentner erobert den Ball gegen Höger im Mittelfeld, schickt über links Sebastian Andersson, der umkurvt Timo Horn, trifft zum 2:0. Und dann war es einfach zu wenig Aufbäumen vom ersten FC Köln. Deswegen gewinnen die Köpenicker am Ende verdient mit 2:0.
Und noch läuft die Abendpartie zum Abschluss dieses 14. Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Zwischen Werder Bremen und Paderborn steht es nach 35 Spielminuten immer noch torlos 0:0. Die deutschen Handballerinnen besiegen bei der Weltmeisterschaft in Japan ein Favoritenteam nach dem anderen. Heute hatten die Niederländerinnen zum Auftakt der Hauptrunde das Nachsehen und die DHB-Auswahl darf hoffen. Andreas Hönig fasst zusammen.
Die deutschen Handballerinnen wissen weiter zu überzeugen und erneut war Dina Eckerle die Erfolgsgarantin. Vor allem in der zweiten Halbzeit verzweifelten die favorisierten Niederländerinnen Mal um Mal an der starken Torfrau aus Bietigheim. Mit diesem Rückhalt drehte die Mannschaft von Henk Gröner im Schwimmstadion von Kumamoto einen Pausenrückstand zum 25:23 Sieg und damit zum perfekten Auftakt in die Hauptrunde der WM in Japan. Mit 5:1 Punkten übernimmt das DHB-Team die Tabellenführung und kann morgen gegen Serbien gleich nachlegen. Ein Sieg mit einer Leistung der zweiten 30 Minuten heute absolut realistisch und Deutschland hätte vor dem abschließenden Spiel gegen Norwegen beste Aussichten aufs Halbfinale.
Und damit zum Wintersport. Im schwedischen Östersund sind die deutschen Biathletinnen zum Weltcup-Auftakt ohne Erfolg geblieben, auch wenn heute die 4x6-Kilometer-Staffel knapp dran war. Thomas Kunze.
Zum Schluss durfte dann doch fast nochmal gejubelt werden. Platz 4 für die deutschen Frauen im Staffelrennen von Östersund. Das ist ein ordentliches Ergebnis. Und trotzdem ärgerten sich Franziska Preuß und Co. Das Podium nämlich war am Ende nur 5 Sekunden entfernt. Caroline Horchler lief die Staffel solide an. Denise Herrmann sorgte dann für Rang 3 im Zwischenklassement. Und das trotz eines Strafrundenbesuchs. Vanessa Hinz hielt dann diese gute Position. Und Franziska Preuß versuchte ihr Möglichstes. Deutschlands Schlussläuferin verlor im letzten Schießen dann aber aufgrund eines Nachladers wichtige Sekunden. Und auf der Schlussrunde konnte Preuß den Rückstand dann nicht mehr ganz einholen. Der Sieg ging souverän an Norwegen vor der Schweiz und Schweden.
Norwegen-Star Jarl Magnus Rieber hat beim Weltcup-Auftakt der nordischen Kombinierer in Lillehammer einen Startrekord aufgestellt. 5 Siege in 5 Rennen. Er bleibt in diesem Winter ungeschlagen, weiß auch Michaela Sachenbacher und die fasst zusammen.
Mit dem Sieg hatten die nordischen Kombinierer nichts zu tun, aber sie haben sich einen richtigen Fight um Rang 3 geliefert. Durchgesetzt hat sich in Lillehammer Vinzenz Geiger aus Oberstdorf vor Fabian Riesle, der ja gestern Dritter geworden war, und Erik Frenzel. Bundestrainer Hermann Weinbuch konnte damit gut leben.
Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war heute sehr schwer. Wir haben es lieber, wenn es richtig hart ist und fest, weil wir sehr viel aus der Kraft auch laufen. Und von daher bin ich hochzufrieden, dass wir eben mit 3, 4, 5, 3 richtig vorne platziert haben.
Doppel-Olympiasieger Johannes Rizek hatte nach einem schwachen Springen übrigens auf den Langlauf verzichtet. Nicht aufs Podest geschafft haben es die deutschen Skispringer und Skispringerinnen, dennoch aber gab es gute Ergebnisse. Ladies First, Doppelweltmeisterin Katharina Althaus, ist in Lillehammer Sechste geworden. Karl Geiger und Konstantin Schmid haben sich im russischen Nischni Tagil ordentlich präsentiert. Geiger einmal mehr der beste Deutsche, wurde ebenfalls Sechster.
Mit dem Ergebnis bin ich echt mega happy. Ich glaube, die Sprünge waren auch wirklich gut. Also von dem her
Ich kann mir nichts vorwerfen, ich bin zufrieden, war ein gutes Wochenende.
Auch für Konstantin Schmid aus Oberaudorf, der 20-Jährige, wurde Siebter, das beste Ergebnis seiner Karriere bislang, trotz schwieriger Windverhältnisse. Schon wieder nicht in den Finaldurchgang geschafft, hat es Weltmeister Markus Eisenbichler. Eine ganz schwere Zeit also für ihn. Und über einen Achtungserfolg und Rang 5 freuen durfte sich die deutsche Langlaufstaffel der Männer in Lillehammer. Das deutsche Frauenquartett kam auf Rang 8.
Und große Überraschung auch beim Skeleton-Weltcup auf der schwierigen US-Bahn in Lake Placid. Da gewinnt nämlich Axel Jung. Nachher ab 19.10 Uhr dann gleich mehr zum Wintersport und auch zum Fußball. 0:0 zwischen Bremen und Paderborn immer noch.
Bleiben Sie also dran. Danke Astrid Rawohl für den Sport. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich sage Tschüss. Am Mikrofon war Detlef Karg.